Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch ich darf Sie und euch herzlich begrüßen von meiner Seite. Schön, dass wir nun gemeinsam auf das Wort Gottes oder in das Wort Gottes schauen dürfen. Lieber Patrick, vielen Dank für deine Einleitung. So, als hättest du es schon immer gemacht. Wunderbar, vielen Dank. Ja, und auch euch Musikern herzlichen Dank für euren treuen Dienst und eure ganze Mühe. Eine große Bereicherung. Und bevor wir nun gemeinsam einsteigen, wollen wir nochmals kurz gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine Treue, wie wir das auch im ersten Lied besungen haben, Herr. Du bist der treue Gott. Und im zweiten Lied haben wir gesungen, Christus in mir, Herr, das ist alles, was zählt. Das ist die Grundlage, die Stütze, die wir haben, Herr, unser Ein und Alles. Du siehst unsere Schwachheit, du siehst auch meine Nervosität, du siehst unser Wohlbefinden, wem es zurzeit nicht so gut geht, wer Nöte hat. Herr, wir identifizieren uns gänzlich mit dir in uns, Herr. Wir sind schwach, wir können nichts aus uns. Und so nimm uns doch alles Störende weg, Herr. Gib uns auch die Kraft und die Freude jetzt, die Motivation und Energie, Herr, in dein Wort zu blicken, dass wir tiefer wachsen, dass wir ermutigt und gestärkt werden, Herr. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir so die Möglichkeit auch immer wieder haben, Herr, unser Leben eben nicht auf Sand zu bauen, sondern auf den festen Felsen, Herr, um das oder auf das, was wirklich zählt. Und dafür danken wir dir. Und verherrliche du dich jetzt, Herr, wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ja, aufgrund unvorhergesehener Umstände kann die geplante Hellseher-Messe leider nicht stattfinden. Nick Tucker ernennt dies einen Witz mit langem Bart. Aber Gott kennt die Zukunft mit allen Details wirklich. Nick Tucker, er schreibt unter anderem weiter: In einer Welt ohne Gott ist Zukunftsoptimismus ein Zeichen dafür, dass man nicht genug vorausschaut. Aber wenn ich an der Hand Gottes durchs Leben gehe, der die Zukunft längst kennt, ja, der uns Verheißungen über sie gegeben hat, dann kann ich am Ende jedes Tages mit Frieden im Herzen zu Bett gehen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit jemandem ins Kino. Es kommt ein Augenblick, da der Held vor dem sicheren Tod zu stehen scheint und Ihr Magen als Zuschauer verknotet sich. Da beugt Ihre Begleitperson sich zu Ihnen und flüstert: Keine Angst, am Ende wird alles gut. Dieser Satz macht keinen Sinn, wenn Ihre Begleitperson den Film noch nie bis zum Ende gesehen hat. Aber wenn Sie diesen Film schon kennt, werden Sie seine Bemerkung als beruhigend empfinden. Wenn Gott sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, Hebräer 13,5, ist das kein bloßes Versprechen. Gott kennt den ganzen Film. Und wenn gewisse Dinge uns im Wort so komplex erscheinen, wenn wir das heute mitnehmen, haben wir das Wesentliche in unserem Herzen. Das Thema heute, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, Daniel 9, Teil 2. Ja, dieses Bild des Films, das dürfen Sie und ich als Ermutigung mitnehmen. Wir dürfen ihn an der Hand nehmen, uns leiten lassen, ruhig zu Bett gehen. Er ist da. Er weiß, wann was geschieht, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt. Und wir handhaben es nun so, dass wir im ersten Punkt eine kurze Rückschau miteinander machen zum ersten Teil, den wir miteinander angeschaut haben, und nennen diesen ersten Punkt schöne Aussichten. Ja, wir haben beim letzten Mal, beim ersten Teil dieses Themas, dieses Kapitels festgehalten, dass es nicht immer so einfach ist, sich mit biblischer Prophetie zu beschäftigen. Und insbesondere eben, was die in der Zukunft liegenden Dinge anbelangt. Aber wenn uns die Bibel so vieles darüber schreibt, dann ist es der Wille des Herrn, dass wir uns damit beschäftigen. Wir dürfen uns nicht abschrecken lassen. Vieles von dem, was noch in der Zukunft steht, können wir noch nicht wissen, wie genau das sein wird, weil die Zeitpunkte unseres Herrn dafür einfach noch nicht gekommen sind. Dinge sich auf dieser Welt noch nicht ereignet haben. Und Daniel 9 hat viele Komponenten drin, die eine gewisse Offenheit einfach zulassen. Und deshalb gibt es auch viele Meinungen, viele Überzeugungen. Und da tun wir uns schwer, wenn wir das sehen, und wir lassen solche Themen vielleicht lieber einfach ganz weg. Aber eben, doch will unser Herr, dass wir es lesen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir im Gebet darum ringen, schenke mir Erkenntnis. Ja, wie meinst du das? Wo gehört diese Stelle hin? Beten wir konkret für das? Gott kennt den ganzen Film. Wir haben eine wichtige Schlüsselstelle oder einen wichtigen Schlüssel dazu betrachtet und haben genannt, ein mit gläubigem Gebet unternommenes Forschen und Fragen in diesen Dingen, den Dingen Gottes im Walten mit dem Volk Israel, im Walten mit den Nationen, mit den zukünftigen Dingen, das bringt ein Innehalten bei Gott zum Vorschein. Ein sich Demütigen, ein sich Beugen unter den Allmächtigen, ein Beugen unter den alles sich unterordneten Gott. Wir nehmen ihn dann bei der Hand, wir gehen ruhig ins Bett. Er kennt alles, auch die offenen Komponenten. Und das will er doch genau für Sie und für mich. Genau das ist doch die wichtigste Lektion beim Thema der biblischen Prophetie. Und wir sehen, sich damit zu beschäftigen, bedeutet auch Spannungsbogen unterschiedlichster Meinungen einfach auszuhalten. Daniel, er hat biblische Prophetie genutzt, mit Gebet, mit Flehen, unter tiefer Beugung, unter den lebendigen Gott. Und das haben wir bestaunt in Daniel 9, 1 bis 23, in seinem Achten auf die Worte Gottes, in seinem eindrücklichen Gebet. Es geht uns also um ein sich Beugen unter Gott, das Vertrauen auf ihn, der einfach alles richtig macht. Zu harren, zu warten, zu flehen. Und da wird uns Gott plötzlich besonders groß. Nehmen wir ihn einfach bei der Hand. Und dann haben wir gesehen, wie so eindrücklich Gott über sämtlichen Erfüllungen wacht, und zwar nicht nur in den aus unserer Sicht positiven Dingen, sondern auch über all dem Unguten. Er wacht darüber, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt. Er wacht darüber. Aufgrund der Sünde des Volkes Israels, diesem ganzen Unheil, das Israel widerfahren ist, das sagt Daniel in Kapitel 9, Vers 14. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Und in Jeremia 31, 28a eine herrliche Parallele, wenn Sie etwas zum Notieren dabei haben, ich würde mir das dazu schreiben. Eine wertvolle Parallele, da heißt es in Jeremia 31, 28, und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen und zu zerstören, sie niederzureißen und zu verderben, und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Gott wacht darüber, dass alles Unschöne sich erfüllt, aber genauso dieses herrliche Ende, dieses Aufbauen, dieses Pflanzen. Er wacht. Und nochmals eine schöne Parallele dazu, zu diesem Positiven, zu diesen Segnungen, Sacharja 8, 13. Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch gewesen seid unter den Heidenvölkern, o Haus Juda und Haus Israel, so will ich euch erretten, dass ihr ein Segen werden sollt. Fürchtet euch nur nicht, sondern stärkt eure Hände. Meine Lieben, das darf uns ermutigen. Gott verliert den Ball nie aus dem Auge. Er nickt auch nicht ein. Er wacht auch über den Seinen, über ihnen, dir und mir. Und er sorgt für uns. Jemand sagte, sei mutig in den großen Mühen und Nöten des Lebens und geduldig in den kleinen. Und wenn du dein Tagwerk getan hast, geh in Frieden zu Bett, denn Gott wacht. Und abschließend haben wir dann auch gesehen, und da kommen wir dann auch so allmählich zu unserem Abschnitt. Wir sahen, wie Gott den Daniel über diese 70 Jahrwochen instruiert hat durch den Engel Gabriel in den Versen 24 bis 27. Und Daniel hat sich wegen diesen 70 Jahren Gefangenschaft, die damals in Gange waren, erkundigt. Bei Gott, ja wann kommt denn mein Volk nun endlich zurück ins Land? Das war seine brennende Frage, seine inbrünstige Hoffnung. Und da sagte der Engel in Vers 24, Daniel 9, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Hier also übersetzt mit 70 Wochen im Hebräischen steht Sibner. Und im Kontext mit Jeremia 29 im Bezug der 70 Jahre Gefangenschaft, da wissen wir, es geht um Jahre. Eine Woche hat 7 Tage und somit sind 7 Jahre eine Jahrwoche. Und das bedeutet, wenn wir 70 mal 7 rechnen, dann kommen wir auf 490 Jahre. Es geht also um 490 Jahre weiter Verlauf der Geschichte Israels. Um das geht es. Bei allem, was wir nicht verstehen und verstehen werden, das können wir mitnehmen. Und wir könnten Vers 24 somit so lesen, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 490 Jahre bestimmt. Und da merken wir, an und mit Israel sehen wir also, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt. Und nun hat Daniel seine Antwort erhalten. Auf die Frage, ob das jüdische Volk denn nun endlich nach diesen 70 Jahren Gefangenschaft in Babel wieder zurückkehren darf. Oder ob Gott das etwa noch hinauszögert. Die endgültige Rettung deines Volkes erfolgt eben nicht nach 70 Jahren, sondern nach 490. Und Daniel, oder im Verlaufe dessen, ja. Und Daniel wusste noch nichts von der Gemeindezeit und dass Gott das nochmals weiter hinausschieben wird. Er wusste noch nicht, dass diese 490 Jahre nicht zusammenhängend sind. Merken Sie etwas? Er hatte Wissenslücken, wie Sie und ich auch. Und Gemeinde war unbekannt. Und nochmals, Er beschäftigte sich dennoch mit diesen hochkomplexen Dingen. Er beschäftigte sich dennoch mit dem herrlichen Ende. Er wollte wissen, was wann geschieht. Alles zur Verherrlichung Gottes, wie Gott die Sachen, alle Dinge da führen will. Vers 24. Mit diesem herrlichen, schönen Ausblick, mit diesen schönen Aussichten, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünden abzutun, die Missetat zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und wenn wir diese Dinge genau anschauen, merken wir, das kann nur Jesus Christus. Nun könnte jemand einwenden, ja gut, das ist doch bereits am Kreuz geschehen. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich so. Aber wenn wir nach Israel blicken, wenn wir in die Welt blicken, da merken wir, da ist immer noch Übertretung ohne Ende. Da ist noch keine Gerechtigkeit. Das kommt alles erst. Es braucht Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Leben oder in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du verzweifelt wegen deinem eigenen Wesen. Lauter Übertretungen, Ungerechtigkeiten. Eben Dinge, die wir auch selber verschulden, Sünde. Ihnen tut das vielleicht leid. Sie wollen das ändern, merken, ich schaffe das nicht. Es geht nur mit Jesus Christus. Es führt über das Kreuz. Es führt über das Werk auf Golgatha. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich allein. Daniel 9,24 am Ende, diese Salbung des Allerheiligsten hier im gelesenen Vers. Das ist ein wunderbarer Ausblick, schöne Aussichten ins Königreich Jesu. Da sind wir ja dann mitten in Hesekiel 40 bis 48 und Kapitel 48 endet mit dem Satz, und der Name der Stadt soll künftig lauten, der Herr ist hier. Dann kommt all das aus Daniel 9,24. Der Herr ist hier, das ist das Entscheidende. Ist er auch in deinem Leben? Wohnt er in deinem Herzen? Und ist das nicht wunderbar zu sehen? Ja, wenn Gottes Weltenuhr weiter tickt, geht es ihm nicht darum, Menschen zu quälen. Nein, es geht ihm darum, seine herrlichen Ziele und Zustände, himmlische Zustände, hier auf der Welt aufzurichten. Selber auf der Erde anwesend zu sein in seinem Sohn. Und darauf bereitet er alles vor. Daraufhin wacht der lebendige Gott über alle. Ja, wenn wir so auf die Welt blicken, auf Erden kämpfen Menschen um das Erbe von Verstorbenen. Teils mit Anwälten, schreckliche juristischen Dinge, Streit, sich anschreien und beschimpfen. Menschen erkämpfen sich Siege. Wir trösten einander, pflegen Gastfreundschaft. Und teilweise will der Mensch ja dann immer alles besser machen als die anderen. Einladungen, Hochzeiten, immer noch besser und noch größer und noch schöner. Ist auch alles gut und recht. Sie verstehen, wie ich das meine. Aber wenn Jesus kommt, erben Gläubige das Beste. Dann führt das zum besten Sieg, zum besten Trost. Es kommt zur besten Gastfreundschaft. Und nochmals anders ausgedrückt, das Ziel der 490 Jahre ist der Beginn des Königreiches Jesu. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt, der Ausgangspunkt. Nun kommt ja dann jetzt diese komplexe Zahlengeschichte ins Spiel und ich persönlich, ich bin ja überhaupt kein Mathematiker oder so, alles was über einfaches Plusrechnen hinausgeht, das ist mir dann zu hoch. Dementsprechend sah es auch in den Schulzeugnissen immer so aus. Was mir als absoluter Zahlenlaie hier groß wurde, ist Schöpfungsbericht. Gott spricht und es entsteht. Das ist schon mal eine gewaltige Sache. Es entsteht ein mathematisches, in sich vollendetes, perfektes Konstrukt. Nur durch einen einzigen Satz Gottes. Ein Konstrukt, in welchem Menschen, Wissenschaftler, hochkomplexe Dinge errechnen, aber nie zum absoluten Ziel kommen. Das ist faszinierend. Und so finden wir das auch vor in den Ratschlüssen Gottes. Teils so hochkomplex, aber Gott muss nicht rechnen. Das hat ja irgendwo mit Logik zu tun. Für ihn ist ja alles klar. Er muss nicht rechnen. Das entspricht seinem Wesen, sein ganzer Ratschluss. Und nun versuchen wir uns zu fragen, ja, was ist der Ausgangspunkt dieser 70-Jahr-Wochen? Wo finden wir diesen? Wo müssen wir beginnen, diese 490, zunächst 483? Wir wissen, die letzte Jahrwoche steht noch aus. Wir kommen nochmals drauf zu sprechen. Daniel 9, 25. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Also vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Israels bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Wann war das? Zunächst, bei aller Komplexität, ist es einfach schon mal ein großer Segen zu wissen und das festzuhalten. Das klingt jetzt vielleicht so etwas abgedroschen, ist es aber nicht. Dieser Zeitpunkt liegt eindeutig in der Vergangenheit. Jerusalem wurde wieder gebaut. Denken wir an die Bücher Esra und Nehemia. So vielleicht aufweckend für Sie und mich am heutigen Tag. Es dauert nicht mehr so lange wie auch schon. Wir sind schon wesentlich näher an der Wiederkunft Jesu dran. Und da ist es unsere Aufgabe, uns auch immer wieder zu hinterfragen, auch wenn es scheinbar doch immer noch weitergeht. Und die früher auch immer schon gemeint haben, nein, Paulus, jetzt kommt Jesus. Und im Zweiten Weltkrieg, wenn man da Predigten liest, ja, die dachten, jetzt kommt Jesus. Aber es ist noch nicht geschehen. Und nichtsdestotrotz schreibt Paulus an Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 8 von denen, welche die Erscheinung des Christus liebgewonnen haben. Und da will ich dich und mich fragen, ja, wie steht es denn um deine Liebe, um ihre Liebe und auch um meine zur Wiederkunft Jesu? Sehnen wir uns nach unserem Herrn Jesus oder denken wir, nein, ich will noch heiraten, ich will noch Kinder haben, ich will das, dies und jenes noch. Ja, wenn es um geliebte Menschen im Leben geht, da zählen wir die Tage, bis wir einander endlich wiedersehen. Und wie ist es gegenüber Jesus? Sind wir da gleichgültig? Eins steht fest, Jesus sehnt sich danach, dich endlich bei sich zu haben. Lesen wir nur schon Johannes 17. Er sehnt sich nach dir. Ich persönlich glaube, und ich will das bewusst ein bisschen offen halten, ich habe mich viel damit beschäftigt und es gibt wirklich Argumente jeweils auf beiden Seiten und ich finde beide schlüssig, die eine etwas schlüssiger von diesen beiden Varianten. Das werde ich gleich aufzeigen, weshalb ich das so sehe. Aber wir wollen da einander auch stehen lassen. Es gibt aus meiner Sicht 2 sehr schlüssige Varianten dieses Ausgangspunktes. Zum einen den Befehl des Königs Artasasta. Da Da können wir mal aufschlagen oder auch notieren, Esra 7, 17 bis 19 und Vers 25. Da heißt es, deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Hierzu schreibt ein Pastor Fünning: Rechnen wir nun vom Jahr 457 vor Christus 483 Jahre ab, so stoßen wir auf das Jahr 26 unserer Zeitrechnung. Da unsere Zeitrechnung vom Abt Dionysius im 7. Jahrhundert aufgestellt nicht richtig, sondern 4 Jahre zurück ist, so finden wir hier die überraschende Wahrnehmung, dass 69 Wochen zu Ende gingen im Jahr 30 unseres Heilands, gleich dem Jahr 26 unserer Zeitrechnung. In diesem Jahr wurde Jesus im Jordan getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt und trat sein Lehramt an. Die einzige Schwierigkeit in der Annahme dieses Datums als Ausgangspunkt ist, dass nichts vom Wiederaufbau Jerusalems verzeichnet ist, sondern eben nur von diesem ganzen Kultus und der Rechtspflege. Also soweit mal die erste Möglichkeit eines Ausgangspunktes, diese 483 Jahre zu rechnen. Zweite Möglichkeit, aus meiner Sicht die schlüssigere Möglichkeit: Der Befehl aus Nehemia 2 im 20. Jahr Artasasta, so 445 vor Christus. Nehemia erhielt auf seine Bitte hin die Erlaubnis, Jerusalem aufzubauen. Der königliche Befehl an die Landpfleger und eben diese Erlaubnis, die führten dann genau dazu, dass das geschehen ist. Und da können wir mal lesen, Nehemia 2, die Verse 4 bis 5. Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Für die, die etwas aufschreiben, vielleicht als Randnotiz: Zu dieser Zeit wirkte der Prophet Malachi und über die nicht zurückgekehrten Juden berichtet uns das Buch Esther. Da haben wir so ein bisschen die Zusammenhänge und können das zusammenziehen. Das macht das Bibelstudium so lebendig und so spannend. Roger Liebi, er berechnet hier, also ab 445, ab diesem Befehl, Jerusalem aufzubauen bei Nehemia, genau auf den Tag des Einzugs Jesu als Fürst auf dem Füllen in Jerusalem. Sehr interessant. Und ich finde das interessant. In Vers 24 haben wir gesehen, das kann nur der wiedergekommene Herr bringen. Jesus erscheint ja als König auf einem weißen Pferd, Offenbarung 19. Deshalb tendiere ich zur zweiten Version hier ab Nehemia 2. Denn diese Berechnung geht auf den Tag, bei der eben Jesus auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einritt. Und da heißt es in Vers 25, in Daniel 9 bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Sehr interessant. Wir bleiben weiter bei Daniel 9, 25 und kommen zum dritten Punkt. Bis zu dem Gesalbten. Wir lasen es, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Und da stellt sich natürlich uns nun die Frage, ja, wen haben wir mit dem Gesalbten hier vor Augen? Natürlich Christus. Eben, Vers 24 kann nur Jesus bringen. Somit ist der Zusammenhang ja auch schon gegeben. Wir sagten, die Ziele kann nur Jesus bringen und deshalb ist es für mich eigentlich schon sehr naheliegend. Die Bibel macht keine näheren Angaben und Erklärungen, somit muss Jesus gemeint sein. Bis zu Christus sind es also 7 und 62 Wochen, 69 Wochen mal 7, 483 Jahre, die 70. Woche bleibt aus und wir haben gesehen, der erste Erlass des Königs Artasasta führt uns ins Jahr der Taufe von Jesus und bei der zweiten eben auf diesen Tag, als Jesus auf dem Füllen da in Jerusalem eingeritten ist, Palmsonntag. Nun, was so uns herrlich erscheint, ist, beide Varianten führen uns in die Zeit des Messias. Und das lässt uns doch irgendwie auch wieder, wir haben über die Mathematik Gottes gesprochen, irgendwie scheint eine gewisse Symmetrie, eine Stimmigkeit in dieser Mathematik Gottes vorhanden zu sein, in seinem Heilsplan. Einfach so aufleuchtend können wir das mal so festhalten. Bei Gott gibt es keine Zufälle, der sieht ja durchläutert alles. Da muss ja das alles auch so sein, er ist vollkommen. Nun, inwiefern können wir von dieser komplexen Geschichte vielleicht etwas für uns mitnehmen, so in den Alltag? Bei allem, was wir vielleicht nicht verstehen, es vielleicht auch zu massig, zu viel ist, nehmen wir doch das einfach mal so an, Gott gibt Zahlen. Gott gibt Zahlen. Dann können wir also doch nun sagen, auch wenn du und ich in unserem Leben wir das Gefühl haben, dass Dinge durcheinander geraten oder irgendwie nicht zusammenpassen, dann zeugen die Zahlen Gottes davon, dass Gott alles konkret festgelegt hat. Es gibt ja Menschen, die bei Abmachungen nie konkret werden. Gott macht Dinge konkret. Zahlen zeugen von einem ganz bestimmten Plan, von jemandem, der Ahnung hat. Sie zeugen von jemandem, der hat den ganzen Film zu Ende gesehen. Auf einer Baustelle, wir fuhren da neulich, als ich mit einigen Brüdern unterwegs war, da bei diesem großen Kreisel da vor Eglisau, fuhren wir da drum herum und das ist ja Baustelle, soweit das Auge reicht. Und da sieht man Bagger irgendwo so arbeiten und ich als Laie habe das Gefühl, haben die überhaupt eine Ahnung, was die da tun? Weil da sind irgendwelche Hügel und da sind irgendwelche Hügel und so. Aber der Planer, der weiß genau, was wo entsteht. Er weiß Meter, er weiß Zentimeter Angaben. Die Zahlen Gottes zeigen, Gottes Weltenuhr tickt weiter und sie zeigen auch, wir dürfen ihm vertrauen. Und im Übrigen, wenn wir hier bei Rechnen und Zahlen sind, 7 und 62 Wochen, was wir feststellen in dem Bezug ist, welche Tragweite die Größe Gottes überhaupt hat. Und auch wie klein dem gegenüber wir Menschen sind. Gottes Berechnung. Sein Festsetzen, das ist so präzise, dass sie auf das Genaueste stimmt. Das würde niemand von uns anzweifeln. Und geschichtlich, da ereignet sich haargenau alles so. Aber gleichzeitig kommt eine gewaltige Unberechenbarkeit ans Licht. Beides haben wir hier deutlich vor uns. Gott beobachtet mit unfehlbarer Sicherheit sämtliche Termine. Daneben versteht er es aber Meisterschaft, dennoch der Weissagung das Merkmal der Ungewissheit irgendwie zu bewahren. So dass alle menschlichen Rechenkünste irgendwie unterschiedlich rauskommen oder eben auch falsch sind. Er dehnt aus, wie er will, und dennoch stimmt sein Wort aufs Genaueste. Ausdehnen, da wollen wir ein Beispiel nennen. Wenn Gott sagt danach in der Bibel, dann verstehen wir Menschen oft so direkt anschließend, danach. Schlagen wir mal auf 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Also zwischen diesen danach, das sind enorm lange Zeitspannen. Gott ist der Schöpfer, er ist der Souverän, er dehnt aus, wie er will, ohne dabei seine Zahlen und Zeiten zu verleugnen oder dass es nicht stimmen würde. Jemand schreibt dazu, bevor wir also streiten, Recht haben wollen in Rechnungen, müssen wir somit bedenken, der Glaube weiß sich unlöslich gebunden an das feste prophetische Wort, das ihm gewisser ist als der Bestand von Himmel und Erde. Und dabei ist es ihm durchaus verwehrt, sich in spekulativen Rechnereien zu verlieren, die dem stillen, dem harrenden, dem geduldigen Ausblick der Seele nach dem Erhofften alle läuternde und erhebende Kraft und Bedeutung entziehe. Der Glaube weiß sich an das prophetische Wort gebunden. Die Weltenuhr tickt weiter. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit, Daniel 9, 25. Ja, diese ersten 7 Wochen, das war eine Jubelzeit. Das war eine Zeit der Wiederherstellung der Stadt, der Mauer, der Verteidigungswelle. Es war eine bedrängte Zeit. Wir wissen von den vielen Gegenschlägen, von den vielen Intrigen dieser Feinde Gottes. Nehemia, er berichtet uns ja davon. Und es war auch die Zeit von Nehemia, Haggai und Zacharia. Und die letzten 62 Wochen scheinen eine Zeit des weiteren kümmerlichen, und ich sage bewusst scheinen, eine Zeit des kümmerlichen und weiteren Aufbaus gewesen zu sein, eben nur ausreichend, damit in diesem so notdürftig wiederhergestellten Volkswesen Gottes Sohn im Fleisch erscheinen konnte. Also wenn wir Rückschau halten davon, dass der Gesalbte ausgerottet wurde nach diesen 62 Wochen, scheint es auch eine Zeit des Abfalls von Gott weg gewesen zu sein. Und das führt uns nun zum letzten und vierten Punkt. Und da beginnen wir schon mal mit Vers 26 und müssen dann einen dritten Teil über den letzten Abschnitt noch machen. Der Gesalbte wird ausgerottet. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Das ist eine interessante Formulierung. Der Gesalbte ausgerottet werden, ihm wird nichts zuteil werden. Ja, was könnte das bedeuten? ausgerottet werden, nicht zuteil werden. Dieses Wort ausgerottet, karat im Hebräischen, das können wir auch übersetzen mit weggetan werden, umhauen, abhauen oder abschneiden. Elberfelder übersetzt zum Beispiel mit weggetan werden und nichts haben. Auch sehr interessant. Dieses Karat, es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird für die Schlachtung bei den Opfertieren. Ist doch gewaltig. Präzision Gottes in seinem Wort. Und es bedeutet eben auch abschneiden. Und das ist höchst interessant in der Kombination mit diesen Worten, ihm wird nichts zuteil werden, er wird nichts haben. Wir können mal als Vergleichsstelle dazu schreiben und aufschlagen, 2. Mose 24, 5. 2. Mose 24, 5. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Hier für dieses Abschneiden der Vorhaut wird genau dieses Wort Karat verwendet. Abschneiden. Nochmals aufschlagen können wir Jesaja 53, Vers 8. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und meine Lieben, wer hat denn Verheißungen des Vaters im Himmel erhalten und damals noch nicht erhalten? Am Ende eben dann doch in Klammer, noch nichts gehabt von alledem. Es ist der Messias. Er wurde ausgerottet, er wurde abgeschnitten. Nichts von dem, zumindest zunächst, was ihm verheißen wurde, hat er bekommen. Und dieses gewaltsame Abschneiden des Messias, so eben mit voller Brachialität, das zeigt uns die Reaktion des Petrus auf, als Jesus ihn konfrontiert hat mit dem Leidensweg. Das konnte Petrus nicht wahrhaben. Das passt überhaupt nicht ins Konzept. Matthäus 16, 21 bis 22. Gott behüte dich, das soll dir bloß nicht widerfahren. Abgeschnitten. Was gibt es da alles? Abgeschnitten von der verheißenen Königsherrschaft zum Beispiel. Lukas 1, Vers 32. Dieser wird groß sein und sein Sohn, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er hatte die Verheißung, und natürlich immer noch, König Israels zu sein. Von da aus sein Reich zu regieren, zum Segen der Welt. Er ritt auf dem Eselsfüllen in Jerusalem ein. Er wurde gegrüßt und bejubelt, König der Juden, eben Palmsonntag. Und dann kam der Schnitt. Daraus wurde nichts. Abgeschnitten. Das erneuerte Israel zum Segen für alle auf dieser Welt. Auch davon abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Abgeschnitten heißt auch von ihm verheißenen Gericht. Matthäus 25, 31 bis 32. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen herrlichen Thron setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Dieses Gericht, Schafe, Böcke richten. Johannes 5, 22 bis 27 ist die Stelle, da sagt Jesus, dass der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat. Und dass der Sohn die Toten erwecken und richten wird. Es kam nicht dazu. Er wurde abgeschnitten. abgeschnitten vom Plan des künftigen Friedens, Micha 4, Vers 3. Er wird zwischen vielen Völkern richten und starke Nationen fern von uns zurechtweisen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Spieße zu Sicheln. Und abgeschnitten vom unmittelbaren Plan der Auferstehung der Toten und der Erneuerung der Schöpfung. Johannes 5, 28 bis 29. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und herauskommen werden. Abgeschnitten. Stellen wir uns doch das einmal vor. Da kommt der vom jüdischen Volk lang ersehnte Messias, der Retter, in diese absolute Krisenzeit. Und was geschieht? Er wird von seinem Volk gehasst. Er wird verworfen. Daniel, er muss schockiert gewesen sein, als er das vom Engel zu hören bekam. Der Messias wird ausgerottet. Auch er erwartete auf den Messias in Herrlichkeit. Geschlachtet, er ohne Huldigung und Anerkennung. Sie haben den Falschen verworfen. Aber das wilde Tier, das werden sie annehmen. Jesus sagt in Johannes 5, 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und wir kommen zum Schluss. An diesem Punkt könnte man meinen, er ist in Jerusalem eben eingeritten, abgeschnitten. Man könnte meinen, der Plan Gottes, der ist schiefgegangen. Aber nein, das war von Anfang an sein Plan. Worin bestand das Abgeschnittensein Jesu? In seinem Leidensweg, im Tod am Kreuz. Und da wollen wir die letzte Bibelstelle gemeinsam lesen. Jesaja 53, 11 bis 12. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Wir haben hier gelesen, mit Licht für sein Leid belohnt. Ja, Jesus wird eines Tages die ganze Herrlichkeit, die ihm verheißen ist, erhalten, zu der auch das von ihm vollendete Werk seines Vaters gehört. Ihr und mein Ich, für das Jesus ans Kreuz gegangen ist, das ist nicht das Sonntags-Ich, sondern es ist dein und mein Alltags-Ich. Mit allen hässlichen Flecken, mit allen hässlichen Kanten. Nein, an mir gibt es nichts, was Jesus nicht schon wüsste. Nichts von allem kann ihn schockieren oder überraschen. Was ist das für eine Befreiung? Er nahm alles auf sich. Und deshalb angelehnt an den gelesenen Vers, werde zur Beute für ihn. Lass dich auf Jesus ein, auf seine Vergebung. Das hat auch damit zu tun, wenn du schon Kind Gottes bist und du dennoch unter deinen Sünden leidest. Er hat alles auf sich genommen. Das ist die ultimative Befreiung und er kennt dich und mich haargenau. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, werde zur Beute. Lass dich auf ihn ein. Ich weiß nicht, wie viele Dinge du und ich, also bei mir weiß ich so ungefähr, aber gezählt habe ich es auch nicht, wir Dinge im Leben haben, die wir nicht zu Ende gemacht haben. Das bringt ja immer so ein bisschen Frustration mit sich, etwas anfangen und nicht beenden. Das hat einfach irgendwie einen faden Beigeschmack und es stört uns dann. Und gerade wir Schweizer, die wir sowieso alles gerne perfekt geordnet und so haben, das ist frustrierend, unbefriedigend. Vielleicht hat jemand begonnen, ein Instrument zu spielen und nicht weitergemacht und das fuchst ihn jetzt bis heute. Gut, dass Gott eben ganz anders ist. Danken wir ihm dafür. Er fängt nie etwas an und hört dann damit auf. Er bringt es dann nicht zu Ende. Er erreicht seine Ziele immer, auch mit dir. Und das ist das Wunderbare. Und das sehen wir, wie er durch diese Jahrwochen dann alles zu seinen herrlichen Zielen bringt. Aber der dritte Teil, wie gesagt, beim nächsten Mal. Amen.